Dieser Array hat insgesamt halt eine astronomische Summe von Zeichen, aber er passt in meinen Computer hinein. Zum Vergleich, es gibt ungefähr 10 hoch 80 Atome im Universum, das ist sogar weniger, als jetzt viele Wörter in diesem Text drin haben. Und trotzdem können wir aufgrund des Structural Sharing damit arbeiten.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi Leute, willkommen zu einer neuen Pizza Time Tech Podcast Episode. Ihr hört wieder eine Live-Aufnahme vom ITCS Online 2020 aus Darmstadt. Heute mit Oliver Glier von der deutschen Flugsicherung DFS. Der Titel ist Immutability oder auch Unveränderbarkeit. Benutzt ihr Git oder das ZFS-Dateisystem? Gestaltet ihr Webseiten mit React? Entwerft ihr eventbasierte Architekturen für die Cloud? Programmiert ihr in Clojure, Scala oder F-Sharp? Für jede dieser Technologien ist die Unveränderbarkeit von Daten ein maßgebliches Konzept. Da unveränderbare Datenstrukturen frei von Seiteneffekten sind, führen sie zu robusten, hochskalierenden und testbaren Systemen. Des Weiteren bieten sie die effiziente Speicherung von Änderungen sowie das schnelle Auffinden von Differenzen. Oliver zeigt euch genau ein Designprinzip zur Umsetzung all dieser Eigenschaften. Anschließend berichtet er von einem seit 2012 im Einsatz befindlichen DFS-System, welches ausschließlich mit unveränderbaren Daten arbeitet. Nun denn, los geht's!
Als nächstes haben wir den Oliver Gier auf der Bühne von der DSF mit dem Thema Immutables. Oliver, ich würde dich gerne auf die Bühne bitten.
Ja, gerne. Hallo.
Und euch wünsche ich viel Spaß beim Vortrag.
Ja, gerne. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Oliver Glier. Ich bin seit 2005 Mitarbeiter der Deutschen Flugsicherung. Ich bin dort Programmierer, Softwareentwickler. Und ich möchte Ihnen heute etwas zum Thema Immutables, das heißt Unveränderbarkeit, erzählen. Immutables sind ein bisschen so in aller Munde. Funktionales Programmieren kommt in immer mehr Programmiersprachen rein. Was vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz kommt, ist, was für andere Möglichkeiten Ihnen Immutable als Datenstruktur bieten. Ich möchte Ihnen jetzt insbesondere zeigen, wie Sie mit sehr großen Datenmengen Immutable arbeiten. Das heißt, große, riesengroßen Datenmengen, die im Prinzip unveränderbar sind. Nach dieser Vorstellung, wo ich hoffe, dass Sie ein bisschen was davon sich merken können und mitnehmen, werde ich einfach nochmal ein Beispiel geben von einem System, das wir 2012 in der DFS umgesetzt haben und was seitdem ziemlich stabil arbeitet und durchgehend mit Immutables umgesetzt wurde. So, mal ganz kurz. Was bedeutet es, wenn Daten unveränderbar sind? Das ist ein bisschen knifflig. Schließlich ist es ja so, dass wenn wir irgendwas mit dem Computer machen, schon ganz gern was verändern wollen. Änderungen sind erwünscht. Aber woher kennen wir Immutables? Wir kennen Immutables vielleicht aus der Mathematik und das sind vielleicht auch so die gängigsten Operationen in den gängigen Programmiersprachen, wo sie Immutables sind. Wenn Sie zwei Zahlen addieren, beispielsweise 2 und 3, das ergibt 5. Was haben Sie dann mit der 2 gemacht? Hat sich die 2 verändert? Nein, die 2 hat sich nicht verändert. Die 3 hat sich auch nicht verändert. Die 2 bleibt, wie sie ist, die 3 bleibt, wie sie ist. Und diese Operation, das Plus, das liefert Ihnen eine neue Zahl, nämlich die 5. Jetzt hatte ich vorhin gesagt, dass Änderungen ja eigentlich erwünscht sind. Beispielsweise mit einem Texteditor. Jemand editiert was und Sie wollen haben, dass Ihr Computer eine Änderung macht, die auf dem Bildschirm sichtbar sind. Machen wir hier das mal als Beispiel. Ja, Sie haben hier einen Editor. Besser gesagt, das Datenmodell eines Editors. Der Editor hat sowas wie die Position, wo gerade die Eingabe stattfindet. Der hat ein Array, wo der ganze Text drin steht mit Steuerzeichen und sonst irgendwas. Und er hat Operationen. Der Editor hat die Operation beispielsweise hier. Sie können in der Position, wo Sie was editieren, hin und her gehen. Sie können an dieser Stelle Text einfügen und Sie können Textstellen löschen. Ja. Das sind Operationen, die Änderungen hervorrufen. Und wenn wir uns die Geschichte der Programmierung und der Programmiersprachen angucken, dann ist das so, dass gängige Sachen, was halt wirklich Programmieren so schwer ist, ist, sie machen eine Änderung irgendwo da unten und dann ändert sich da oben was und vielleicht noch da und da. Und das muss ein Programmierer alles im Kopf haben. Moderne Programmiersprachen haben Mittel, diese Änderungen lokal zu begrenzen. Sie können Klassen verwenden, sie können Modulsysteme verwenden. Aber noch viel besser ist es eigentlich, wenn wir auf Änderbarkeit komplett verzichten. Und wenn Sie sich hier diesen Editor State angucken, dann ist er so modelliert, dass praktisch dieser Zustand unveränderbar sein soll. Das sehen Sie dem nicht an. Aber wenn Sie sich die Operation genau angucken und vielleicht ein bisschen Zeit darauf verwenden, dann sehen Sie, dass jede Operation einen Editor State zurückliefert. So ähnlich wie bei der Addition von Zahlen. Ja? Sie haben einen Editor State und Sie fragen ihn, ja, wenn ich jetzt hier an der Stelle Text reinfüge, wie sieht denn der Zustand danach aus? Und dann sagt er, ja, mein Zustand sehe danach so aus, aber ich bleibe so, wie ich bin. Ja? Er ändert sich nicht. Sie nehmen den gesamten Zustand, Sie machen ein Text-Insert oder ein Text-Delete und Sie kriegen den neuen Zustand wieder raus. Das ist ungeheuer praktisch. Ja, ich sage Ihnen gleich, warum das praktisch ist. Wenn sich der alte Zustand nicht ändert, dann können Sie ihn entweder der Garbage Collection überlassen, Sie können ihn aber auch aufheben. Sie können ihn beispielsweise in eine Versionierung geben, in die Undo-Historie hineintun und Sie kriegen auf die Weise relativ trivial so eine Art Undo und Redo umsonst. Das ist sehr praktisch. Ich könnte noch viel mehr Sachen sagen, aber ich wollte eigentlich jetzt mal ein bisschen mehr noch mal zu diesem Beispiel hier sagen. Also merken Sie sich das, wenn Sie mit Immutables arbeiten. Sie müssen nicht funktional programmieren. Immutables ergeben Sie in Datenstrukturen oder Umgang mit Daten, der Ihnen beispielsweise eine Versionierung schenkt. Ja? Also ungeheuer nützlich auch für Leute, die jetzt keine Anhänger des funktionalen Programmierens sind. Dann stellen sich natürlich jetzt Fragen, okay, ich habe verstanden, dass das nützlich ist, aber kann man so sinnvoll programmieren und vor allen Dingen ist das Ganze effizient? Das ist die große Frage. Ja, da können ja riesen Textmengen drin stecken und wenn Sie jedes Mal, wenn Sie auf eine Taste drücken, den kompletten Editor-Inhalt kopieren, um einen neuen Zustand zu ergeben, dann ist das sehr, sehr aufwendig. Das wollen wir nicht. Denken Sie vielleicht mal ganz kurz darüber nach, was es für Lösungen gibt. Und ich versuche Sie mal auf die richtige Fährte zu führen. Daten sind in der Regel hierarchisch organisiert. Also Sie haben einen Editorzustand, der teilt sich auf in die Position, dann in den Text und so weiter und so fort. Und woher kennen wir Hierarchien? Beispielsweise aus dem Dateisystem Ihres Computers. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden eine Datei ändern, unten in dem Computer, der in einem Ordner steckt, der in einem Ordner steckt, in einem Ordner steckt, bis hoch zum Wurzelverzeichnis. Und jeder Ordner soll wissen, wie groß das von ihm belegte Datenvolumen ist. Jetzt haben Sie vielleicht 1 Million Ordner auf Ihrem Dateisystem. Müssen Sie die alle ändern? Nein. Sie müssen natürlich nur diejenigen Ordner ändern und das neue Datenvolumen anpassen, die auf dem Pfad von unten von Ihrer Datei bis oben halt zur Wurzel sind. Und sowas können Sie im Prinzip auch machen. Ich komme mal auf die nächste Folie. Die Technik nennt sich das Pfadkopieren. Und das Pfadkopieren ist an und für sich das ganze Geheimnis, warum Immutables so effizient implementierbar sind. Ich habe hier ein Beispiel genommen, vielleicht kennen das die Programmierer unter Ihnen halt aus ihrer alten Datenstrukturvorlesung. Ich habe es aber auch vor allen Dingen deshalb genommen, weil das mit Zahlen viel einfacher ist, als wenn ich jetzt hier ganz viel Text stehen habe. Sie haben auf der linken Seite einen Baum, der die Zahlen 1 bis 9 enthält. Von links nach rechts gelesen, allerdings die 5 nicht. Sie möchten dann die 5 in diesen Baum hinzufügen und Sie erhalten dann einen neuen Baum. Aber was jetzt tatsächlich passiert ist, Sie gehen in diesen Baum hinein und sagen, okay, die 5 muss rechts von der 4 sein und links von der 6. Dann legen Sie die 5 an und heften sie an die 6, aber halt, die 6 ist immutable. Dürfen Sie nicht ändern. Was Sie machen eine Kopie des Knotens mit der 6. Sie halten dann hier diese gelbe 6, diese 5 und die alte 8, beides als Kindknoten enthält. Genauso verfolgen Sie das wieder bis zurück, bis zu 4 und Sie kriegen einen neuen Wurzelknoten, der die 4 enthält. Und wenn Sie sich eine einzige Sache von diesem, was ich Ihnen hier vortrage, merken sollten, es ist ziemlich viel, aber merken Sie sich einfach dieses Bild. Und wenn jemand sagt, Immutables, da muss man so viel hin und her kopieren, das ist doof, dann können Sie vielleicht an diesem Bild sehen, nee, das stimmt gar nicht. Ich muss eigentlich nur anhand eines Pfades bis zu dem Wurzel, wo halt ich alles von meinen Daten halt erreichen kann, an dem Pfad kopieren und neue Daten anlegen. Und das geht schnell, das geht sehr schnell. Ja, ich kann Ihnen dann später gleich nochmal ein Beispiel dazu geben. Sie haben also im Prinzip folgende Dinge. Sie haben Immutables, Unveränderbarkeit. Sie haben so eine Art Structural Sharing. Die alte und die neue Version teilen sich gemeinsam alles, was hier unterhalb der vier blau ist. Aber in Wirklichkeit haben Sie auf der rechten Seite zwei Bäume. Einmal den, der in der blauen vier beginnt. Das ist die alte Version. Und die neue, die in der gelben vier beginnt. Das ist die neue Version. Und jetzt können Sie die alte wegwerfen. Sie können sie in die Undo-Historie stecken, Ihres Editors oder sonst irgendetwas damit machen. Sie haben Structural Sharing, deshalb sind wir nicht nur schnell, sondern wir sind auch sehr speichereffizient. Wir müssen einfach nicht mehr so viel Kram hin und her kopieren, wenn die Sachen immutable sind. Das Thema Structural Sharing habe ich spaßeshalber mal auf der nächsten Folie auf die Spitze getrieben. Ja, Sie sind Schriftsteller, Sie wollen irgendwie 30 Seiten darüber schreiben, wie Ihnen als Kind gute Nacht gesagt wurde. Sie fangen an mit lange Zeit, bin ich früh schlafen gegangen, bla bla bla. Und Sie wollen jetzt möglichst schnell viele Seiten generieren. Sie tun diesen Text irgendwie 320 Mal verdoppeln. Das macht diese Schleife. Hier sehen Sie auch das, was ich vorhin gesagt habe. Es wird jedes Mal ein neuer Array zurückgeliefert. Der alte bleibt erhalten. Ja, und das wird Sie jetzt wahrscheinlich nicht überraschen. Exponentielles Wachstum. Wie lang ist dieser Array? Dieser Array hat insgesamt halt eine astronomische Summe von Zeichen. Aber er passt in meinen Computer hinein. Es ist innerhalb von wenigen Sekundenbruchteilen aufgebaut. Und ich kann aus diesem riesig langen Array beliebige Textstellen hinausziehen. Ich kann sie woanders wieder einfügen. Ich kann Insert und Delete machen. Ich kann alles machen. Zum Vergleich. Es gibt ungefähr 10 hoch 80 Atome im Universum. Das ist sogar weniger, als jetzt wir Wörter in diesem Text drin haben. Und trotzdem können wir aufgrund des Structural Sharing damit arbeiten. So, zur Technik des Pfadkopierens. Was haben wir? Wir haben Immutability, wir haben Versionierung und wir haben Structural Sharing. Was leider sehr selten erwähnt wird, was auch etwas zu kurz kommt, ist, Sie können sehr schnell Differenzen bilden zwischen Versionen. Das zeige ich Ihnen hier. Wenn Sie zwei Versionen haben, dann können Sie, wenn Sie sie miteinander vergleichen wollen und dabei halt simultan traversieren, alle physisch identischen Knoten einfach überspringen. Dann kommen Sie sehr schnell zu den Änderungspfad und können auf diese Weise halt sehr schnell sehen, was hat sich geändert am Datenmodell. Ungeheuer praktisch, wenn Sie sowas machen wollen, wie beispielsweise das Rendering von einer Ansicht, wenn sich das Datenmodell geändert hat. Dann wollen Sie sich nicht alles neu rendern, sondern Sie wollen nur gucken, was sich geändert hat. So, seiteneffektfrei, ja, kann man damit alles machen? Im Prinzip ja, mit Immutability klappt das. Was Sie noch brauchen, ist Laziness. Da kann ich jetzt leider nicht sehr viel dazu sagen, außer dass Laziness ungeheuer praktisch ist, um Sequenzen von potenziell unendlich langen Streams oder unendlich vielen Daten irgendwie zu modellieren. Und das ist sehr praktisch, weil Sie dann im Prinzip sogar unendlich lange Sequenzen als Immutables auffassen können. Und was wir bei der DFS gemacht haben, wir haben 2012 tatsächlich ein System komplett neu implementiert, was traditionell mit C++ sehr datenbankzentrisch aufgebaut wurde, wo wir dann gesagt haben, okay, wir müssen in 10 Monaten eine neue Funktionalität reinkriegen, das schaffen wir in dem alten nicht. Lass es uns mal rein funktional mit Immutables probieren. Und Lazy-Sequenzen waren ein sehr wichtiges Strukturierungsmittel, um beispielsweise halt diesen Datenfluss praktisch ohne explizites Locking auf verschiedene CPUs oder Threads zu verteilen. Das haben wir gemacht. Wir sind dann auch nach 10 Monaten pünktlich fertig geworden. Und zum Vergleich kommt zum Schluss vielleicht nochmal hier die Tabelle. Ich habe jetzt hier mal Ihnen aufgeschrieben, wie sich das alte DB-zentrische System, was bis dato 8 Jahre im Einsatz war, durch das neue Immutable mit Java programmierte System unterscheidet. Und wir haben einige wirklich erstaunliche Sachen festgestellt, die uns am Anfang nicht klar wurden. Erstens mal, wir sind nur mit insgesamt 1/9 an Code etwa ausgekommen und davon waren noch 1/4 Unit-Tests. Eine andere Sache war gewesen, wir haben sehr viel weniger Systemausfälle, weil wir viel, viel besser über unser Programm nachdenken können, wenn diese Daten, mit denen wir arbeiten, immutable sind. Change Requests lassen sich sehr viel schneller umsetzen. Früher 2 bis 5 Wochen, jetzt 2 bis 5 Tage. Das ist schon, würde ich jetzt sagen, ja, sehr, sehr, sehr schön. Immutables haben uns dazu gezwungen, die Datenbankschicht herauszufaktorisieren, sodass wir im Prinzip in der Lage waren, ein online-fähiges System mit einem sehr viel höheren Datendurchsatz zur Verfügung zu stellen. Wir haben fast den 50-fachen Datendurchsatz, dadurch, dass wir alles auf verschiedene Threads verteilen konnten. Und das wiederum führt zu erstaunlich kurzen Turnaround-Zeiten, was halt auch dazu führt, dass wir, wie gesagt, die Entwicklungszeiten für Change Requests deutlich verringern konnten. Wir konnten auch in den Folgejahren dann weitere Funktionalität hinzunehmen, wie beispielsweise eine Flugspurberechnung, die halt dann bei der Erfassung der Gebühren helfen soll. So, das war jetzt sozusagen im Galopp durch Immutables. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen. Ich habe gesagt, wenn Sie sich was merken sollen, merken Sie sich das, Structural Sharing, und merken Sie sich das, ja, man kann damit erfolgreiche Systeme bis zum Ende durchziehen und programmieren. Vielen Dank.
Danke, Oliver. Zu der Mega-Präsentation habe ich noch zwei Fragen mitgebracht, die wir gern wissen würden.
Ja, gerne.
Und zwar, kann man jedes Problem ausschließlich mit Immutables lösen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also im Prinzip würde ich sagen, ja. Ich bin mir allerdings nicht ganz so sicher, weil schau mal, im Prinzip ist es so, dass jedes Programm in irgendeiner Form eine Feedback-Schleife hat, die es am Leben hält. Das haben wir auch bei uns. Wir haben eine einzige Schleife, die im Prinzip das Ganze am Leben erhält. Und auch wenn Sie eine Programmiersprache haben, die rein funktional ist und das alles irgendwie das I.O. kapselt in unendliche Sequenzen oder in Monaden oder sonst was, Sie werden immer das Problem haben, Sie haben ja wenigstens das Betriebssystem, was es mit Daten bedienen muss. Und das muss es ja auch irgendwie, ja, Puffer füllen, Bildschirmanzeige machen, irgendwo Sie ganz sicherlich mit Mutable Data arbeiten. Meine Antwort wäre, ehrlich, ich weiß es nicht, ob alles lösbar ist. Ich vermute vielleicht im theoretischen Sinne ja, aber ich glaube nicht, dass es jemals jemand gemacht hat.
Okay. Dann würden wir gerne noch wissen, wie das Arbeitsumfeld der DFS zu beschreiben ist.
Ja, da würde ich gerne was dazu sagen. Die Deutsche Flugsicherung ist ein Arbeitgeber. Wir haben 5000 Angestellte. Ich würde sagen, knapp die Hälfte oder mehr als die Hälfte sind Fluglotsen. Aber da hängt eine ganze Menge dran. Also wir haben im Prinzip für alles, was Sie an Berufen im Bereich Flugsicherung oder IT finden, im Prinzip eine Stelle, wo jemand das ausfüllt bei uns. Und wir sind, worauf ich besonders stolz bin, ein ziemlich bunt zusammengewürfelter Haufen. Ja, wir haben Leute, die beispielsweise, wenn sie jetzt in ein Meeting gehen, ist es nicht ungewöhnlich, dass da Programmierer sitzen in Shorts, dann halt Leute, die halt vom Militär sind und halt dann halt reden über ihre Flugplanaufgabe. Ich denke, um das jetzt kurz zu fassen, wir sind ein sehr vielseitiger Arbeitgeber, wir sind ein sehr toleranter Arbeitgeber, wir sind sehr divers und es macht mir sehr Spaß, da zu arbeiten. Das ist jetzt sehr allgemein, ich könnte natürlich auch noch ein bisschen mehr aus meinem Leben als Programmierer dort erzählen, da habe ich mehr Einblick davon als so von dem großen globalen Ganzen.
Hört sich sympathisch an,
ja.
Wie Sie wollen, wenn Sie erzählen wollen, klar.
Ja, ich könnte mal sagen, wie so ein typischer Arbeitstag bei mir aussieht. Ja, also im Moment ist Corona, wir wissen alle, dass da halt sowieso alles ein bisschen anders aussieht, aber es unterscheidet sich nicht so wahnsinnig von meinem normalen Arbeitstag. Ich stehe auf, ich dusche mich, ich habe halt den Weg zur Arbeit gespart, aber ich logge mich ein und wir sind sofort über den Bildschirm mit meinem Kollegen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, da. Wir sprechen uns ab, was an dem Tag ansteht. Wir machen, glaube ich, rund ein Drittel Pair-Programming. Das finde ich sehr gut.
Wow.
Da kann man viel lernen dabei. Wir haben leider ein Drittel Meetings. Das wäre schön, wenn das weniger sind, wenn hier jemand mithört von einem Arbeitgeber. Und ich glaube, weil ich halt ein Spätaufsteher bin, habe ich immer noch gut und gern ein Drittel Arbeitszeit für mich allein zur Verfügung, was ich auch brauche, einfach mal um abzuschalten, über Code in Ruhe nachzudenken und zu refactoren, was man halt alleine machen kann, ganz gut. Ja, das ist so mein normaler Arbeitgeber und wir haben eigentlich viel Spaß und viel Freude zusammen. Ja, man findet, glaube ich, egal wie man drauf ist, ein passendes Team bei uns.
Ja? Das hört man gerne als Arbeitgeber, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bedanke mich, Oliver, dass du gekommen bist, dass es geklappt hat mit dem Vortrag.
Ja.
Und euch wünsche ich noch viel Spaß beim nächsten Vortrag.
Okay, ich habe mich auch sehr gefreut. Ich hoffe, dass die Zuhörer was damit anfangen können und das würde mich freuen, wenn sich viele leidenschaftliche Programmierer daraufhin jetzt bei uns bewerben.
Genau.
Okay. Tschüss.
Danke, Oliver, für deinen Vortrag. Daten sind ja irgendwie immer um uns herum, aber nie so wirklich greifbar. Es ist auch immer wieder erstaunlich, was eigentlich hinter alltäglichen Funktionen steckt. Wenn ihr noch mehr hören wollt, sind wir nächste Woche natürlich wieder für euch da. Und bis dahin könnt ihr ja gerne ein Abo dalassen oder uns bei Apple Podcasts bewerten. Wir sind natürlich auch per Social Media zu erreichen, wenn ihr Feedback habt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.
ITCS, Pizza Time Podcast.